willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist Samstag früh und ich sitze hier und denke, was könnte man Schönes machen? Man könnte Tennis gucken, was immer ein guter Weg ist. Auch Tennis spielen ist immer ein guter Weg. Aber, wie Tobi und ich festgestellt haben, es hat sich so eine neue Langeweile eingestellt. Tobi, was machen wir jetzt?
Wir nehmen einen Podcast auf. Hallo, Henrik. Man könnte auch, also ich sitze in Hamburg, es ist strahlendes Maiwetter, es ist Hafengeburtstag, ja. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Egal wie man sieht, man könnte einfach auch rausgehen. Stattdessen nehmen wir eine neue Folge unseres alten Tennis-Podcasts auf. Aber ist ja nicht das Schlechteste.
Nein. Außerdem, ja, ne, Konsistenz ist ja auch eine feine Sache.
Aber wir haben uns gefragt, worüber redet man, weil es ist ja alles so schrecklich langweilig.
Ja, das stimmt, weil das ist auch so ein bisschen der Einstieg. Wir beide, oder grundsätzlich bei unseren Folgen ist es ja immer so, dass wir dann erst kurz vorher beschließen, worüber man sprechen kann, es sei denn, es ist zwischendrin irgendwie so ein Thema, wo man sagt, das wollen wir auf jeden Fall aufnehmen. Und das ist auch immer ganz gut, weil da finden sich dann immer relativ schnell Schnittmengen. Dann weiß man auch immer, okay, das ist so ein Thema, das hat mehr als eine Person beschäftigt. Aber heute Morgen habe ich echt da gesessen und gedacht, boah, worüber redet man denn jetzt, dass das nicht wieder so repetitiv wird? Weil wir haben ja nun dasselbe Problem in Rom wie letzte Woche in Madrid oder vorletzte Woche, dass das so halbgar alles noch ist, weil die ja mitten in der Woche anfangen gefühlt. Und ja, wie gesagt, weil sich halt auch gerade so auf Herrenseite so eine gewisse neue Langeweile eingestellt hat, zumindest bei mir, denn man weiß ja gefühlt eh, wer gewinnt.
Mhm. Ja, und Gott sei Dank, Tennis ne was lieb's, liefert Tennis natürlich trotzdem Gesprächsstoff. Also wir müssen reden über die neue, zumindest von uns empfundene Langeweile im Herrentennis und sind da vielleicht auch gespannt, wie ihr das seht, wenn ihr da Feedback zu habt. Aber es bleibt ja nicht still. Zusätzlich diese Woche oder jetzt ganz frisch Gesprächsstoff, Djokovic gestern Abend verloren, ja, in Rom, Erstrunden oder da gesetzt ist Zweitrundenniederlage, aber sein erstes Match überhaupt. Mhm. Das erste Mal, dass er nach Roland Garros nach Paris fährt, ohne überhaupt einen Sieg auf Sand vorher errungen zu haben. Darüber will gesprochen sein. Und gleichzeitig wollen die Schweinebacken auch noch mehr Geld, ja.
Genau, nichts liefern. Und
ja, also es ist, sagen wir, doch wieder drei Themen, die uns aus unserer Langeweile rausreißen. Aber warum ist es, warum denkst du, dass es langweilig ist und das Gefühl eint uns?
Ich sag mal so, das ist natürlich jetzt auch eine sehr plakative Formulierung. So fair und ehrlich muss man, glaube ich, sein, dass Tennis natürlich nicht langweilig ist. Ich habe zum Beispiel das erste Match von Eva Lys gesehen gegen Katie Bolter, was jetzt bestimmt spielerisch nicht das Attraktivste war zum Ende raus, aber auf jeden Fall, was den Nervenkitzel anging, schon seine Momente hatte. Ich habe Ausschnitte von ihr gegen Osaka gesehen, was dann halt schade ist, dass sie das verloren hat. Aber das hat mich doch positiv zum Beispiel bei ihr gestimmt, dass sie wieder in diesen Kampfschwein-Rhythmus kommt, den, finde ich, sie auszahlt. Und natürlich passiert auch ganz viel. Es ist ja jetzt auch nicht so, das ist ja das Schöne am Tennis, dass so Turniere eben mehr als ein Match haben. Das ist jetzt nicht so ein Fußballspiel, so eins und dann hast du entweder Glück oder du hast Pech, es funktioniert oder funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt so überlege, rein vom Entertainment-Faktor im Sinne von, wie offen ist so ein Turnier, was bietet es mir, wo läuft es hinaus, sind wir halt auf Herrenseite gefühlt gerade auf der Tennis ist, wenn am Ende Jannik Sinner gewinnt.
Ja.
Schiene. Das macht es für mich irgendwie so ein bisschen reizärmer, auch wenn das wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau ist, weil ich meine, der spielt fantastisches Tennis. Wenn es einem um den Sport geht, kann man sich wirklich, also um die Qualität des Sportes geht, kann man sich nicht beschweren. Aber so dieser Entertainment-Faktor ist schon so ein bisschen raus.
Ja, jetzt könnte ich sagen, genauso sehe ich es auch weiter zum nächsten Thema, aber das wäre langweilig. Ich gebe dir recht und würde es vielleicht dahingehend ergänzen. Also, das, was du gesagt hast mit dem Tennisturnier, besteht aus so vielen einzelnen Aufeinandertreffen, die für sich genommen als abgeschlossenes Match interessant sein können, woran man sich wirklich super erfreuen kann. Also, er hat doch jemand erzählt, als ich vor ein paar Jahren, das muss aber auch schon wieder 3 Jahre oder 4 Jahre fast her sein, keine Ahnung, was war das? War sogar Erstrundenmatch Angie Kerber in Paris gegen, gegen Magdalena Frech oder sowas. Irres Match, ultra lang auf einem kleinen Nebenplatz in Paris, ins Dunkle hinein und die Crowd geht mit und am Ende gewinnt das Angie Kerber dramatisch und geile Stimmung und alles. Vollkommen egal, ich weiß gar nicht mehr, wann dann Angie ausgeschieden ist in diesem Turnier, aber das war für sich genommen so, wo du sagst, ja, Tennis ist einfach cool. In dem Fall war es halt auch noch Angie Kerber, aber das kann man eben zu 100-fach auf den Tennisturnieren erleben. Das ist die eine Sichtweise. Und die andere ist natürlich genau die, die du sagst, es bleibt halt trotzdem die Frage, wer gewinnt es am Ende? Und ich habe heute Morgen vor unserer Aufzeichnung schmunzeln müssen, weil ich gedacht habe, dieses, oh, das ist langweilig oder es gewinnen ja eh immer, ist ja eh immer klar, wer es gewinnt. Wir hatten diese Redensart schon während der Phase der Big Three. Und darüber habe ich lachen müssen, weil das war ja geradezu große Aufregung im Vergleich zu heute. Denn erstens mal waren es die Big Three und selbst die Big Three, Djokovic, Federer, Nadal, haben trotzdem über die unterschiedlichen Belege auch hinweg, über die unterschiedlichen Turniere hinweg, immer auch mal fürchten müssen. Und es ist ja dann auch geschehen, dass ein Andy Murray dazwischen gekrätscht ist, ein Stan Wawrinka oder auch andere, die in der Lage waren, auf dem jeweiligen Untergrund da mal jemanden ins Bein zu stellen. Und selbst wenn das nicht war, war am Ende immer noch so, naja, okay, geil, hoffentlich kriegen wir den nächsten Federer oder wie auch immer oder nochmal ein Djokovic-Federer oder Djokovic-Nadal-Finale. Also da war noch eine Spannung da. Jetzt haben wir natürlich den Super-GAU im Herrentennis. Jannik Sinner spielt, es ist weit und breit keiner da, der ihn schlagen kann. Muss man so brutal sein, wir kommen gleich zu Djokovic. Zverev ist nicht böse gemeint, ich sage es nur so plakativ, kann es nicht, ja, kann ihn nicht schlagen im Moment. Und der Einzige, der ihn schlagen könnte, ist verletzt mit Carlos Alcaraz. Und wenn der on Tour wäre, dann, zumindest so meine Bestandsaufnahme ist, Alcaraz und Sinner dominieren alles. Und der Einzige, der Alcaraz nochmal schlagen kann in einem großen Turnier, scheint Fragezeichen in der Vergangenheit Zverev gewesen zu sein. Gut, am Ende bei den Australian Open hat er es auch verloren. Aber so, und im Moment ist es eben limitiert auf einen Spieler und das macht es so ein bisschen langweilig.
Ja, das ist es halt. Ne? Wir haben gerade momentan The Big One und das ist halt Jannik Sinner. Zumindest wirkt es so. Und er ist ja auch wirklich eine Maschine. Also spielerisch wie auch
menschlich.
Nee, sorry. Bisschen, aber zumindest für mein Empfinden. Ne? Das ist natürlich immer noch eine Frage. Also versteht mich nicht falsch. Er ist mir nicht unsympathisch oder so. Aber ich finde, er gibt dir jetzt auch nicht unbedingt so viel. Er ist halt ein sehr ruhiger Typ. Jetzt auch vielleicht nicht der größte Scherzkeks, der rumläuft. Und das ist dann halt auch schwierig, ne? Er ist mir natürlich deutlich sympathischer als viele andere, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, wow, da muss ich mir jetzt die Siegesrede anhören oder so, ne? Das hat man dann auch gemerkt in Madrid, ne? Zverev gegen Sinner komplett baden gegangen und dann aber in der Siegesansprache, so viel muss man Zverev lassen, da hatte er definitiv die Nase vorn. Das kann er auf jeden Fall. Da hat er, glaube ich, ein besseres Gespür auch für die Situation. Ich weiß halt aber auch nicht, ob es Jannik Sinner interessiert. Und das macht es so ein bisschen, ja, das macht es halt so ein bisschen repetitiv und auch sehr austauschbar, ne? Klar, jetzt kann man natürlich sagen, oh, diese Siegesreden sind alle irgendwie austauschbar, es stimmt auch, aber es gibt irgendwie gefühlt noch weniger, als es bis jetzt ist. Und es ist ja jetzt auch die Frage, klar, Alcaraz war der Einzige, der Jannik Sinner bis jetzt, als der dann anfing, richtig gut zu werden, das Wasser reichen konnte. Jetzt muss man natürlich gucken, wann kommt ein Alcaraz überhaupt zurück und wie ist er dann drauf, weil so eine Handgelenksverletzung ist kein Pappenstiel. Gerade schon mal gar nicht allgemein für einen Tennisspieler, für eine Tennisspielerin und schon mal gar nicht für jemanden wie ein Alcaraz, der es auch für seinen Spielstil so ein bisschen braucht. Insofern muss man da auch mal gucken, was passiert. Und momentan wirkt es halt so, dass mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, wer sein Level in kurzer Zeit so anheben kann, um einem Jannik Sinner gefährlich zu werden. Ich meine, sag niemals nie, alle Tennisprofis, die das hören, ihr seid herzlich eingeladen, mich da vom Gegenteil zu überzeugen. Aber es ist schwierig. Ich meine, klar, es stellen sich manche in den Matches gegen Sinner deutlich besser an als Zverev. Der lässt sich ja in letzter Zeit von dem wirklich richtig frisieren. Da hat Onkel Toni, irgendwo habe ich ein Zitat gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich fand es einen interessanten Gedanken, dass er sagte, dass sich quasi Alexander Zverev das Match sozusagen schon vor dem eigentlichen Match im Kopf verliert, weil er sich so dieses Szenario aufgebaut hat, dass er Jannik Sinner im Prinzip gar nicht richtig schlagen kann. Ne? Dass er quasi vorher schon mit so ein bisschen der Niederlage, weil er ihn so hochstilisiert zum
Überspieler.
Überspieler. Ich meine, einerseits ist da ein wahrer Punkt dran. Jannik Sinner ist momentan der Überspieler der Tour. Andererseits verstehe ich das Argument. Fand es einen interessanten Gedankengang. Wobei ich Zverev gerade eigentlich sehr positiv einschätzen würde, auch so vom ganzen Mentalen her, glaube ich, hat er da schon einen ganz guten Weg gefunden. Und da muss man mal schauen, was passiert. Aber momentan, ne, auch so, wenn wir jetzt auf unser Tippspiel zugehen bei den Herren, Stand jetzt, wen willst du denn sonst nehmen?
Nein, das stimmt. Das hat so im Moment so ein bisschen so eine Wahrscheinlichkeit oder so eine Klarheit, wer gewinnt denn am Ende, hier auf Sinner zu tippen, wie zu Peak-Nadal-Zeiten, wo man gesagt hat, ja klar, gewinnt Nadal die French Open. So, und trotzdem, du sagst, es kann es natürlich immer mal irgendwie irgendwelche Konstellationen geben, ja, aber da fehlt mir im Moment einfach die Fantasie. Wir lassen mal Verletzungen außen vor, wirklich, weil damit kann man eh nicht kalkulieren. Mir fehlt aufgrund der spielerischen Brillanz und Dominanz von Jannik Sinner im Moment die Fantasie, wer ihn, jetzt kommt wieder dieses schöne, über Best of Five schlagen soll in Paris. Denn selbst wenn er einen schlechten Tag erwünscht, kommt dann wieder, das hat man auch in der Vergangenheit in den letzten 20 Jahren immer mal wieder zitiert, kommt dann natürlich das Best of Five Match dem eigentlichen Favoriten zugute, weil du dich von einem Satzverlust oder sowas nochmal einfacher erholen kannst. Ja? Und wer soll im Moment 3 Sätze gegen Jannik Sinner gewinnen, wenn nicht Alexander Zverev? In der Vergangenheit war es so, dass Zverev in Paris immer wieder sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Wir erinnern uns auch an seine Form, als er auf Nadal traf und dann nach 2 kräfteraubenden Sätzen dann die schlimme Verletzung davon zog. Da war er sicherlich in einer Form, wo er zu großem fähig war. Es gab es in der Vergangenheit immer wieder. Also ich würde mal so sagen, wenn überhaupt, das ist jetzt meine, nicht Bold Prediction, sondern so meine Einschätzung, wenn überhaupt in Paris Sinner jemand Sinner unverletzt schlagen kann, dann wäre es Alexander Zverev. Und dafür, und da schließt sich der Kreis, bin ich bei dir und Onkel Toni, gilt es wahrscheinlich sogar mehr, eine mentale Barriere im Kopf zu überwinden, als jetzt spielerisch da irgendwie noch großartig Dinge umzustellen, denn das, und dann bin ich auch fertig, muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Ich finde schon, und wir haben das, glaube ich, in den vergangenen Wochen auch schon 2-3 Mal erwähnt, dass Alexander Zverev in diesem Jahr schon eine signifikante Veränderung nochmal vorgenommen hat. Also sich wirklich traut, auch näher an die Linie. All das, was wir vorher gesagt haben, das schafft er nie. Das versucht er umzusetzen. Klappt es immer? Nein. Aber es ist auf jeden Fall der Wille da und es geht ein bisschen einher, finde ich, mit dem, im positiven Sinne älter werden. Also er ist da irgendwie reifer geworden, so zumindest mein Eindruck aus der Ferne.
Ja, das würde ich absolut teilen. Also ich finde, da beeindruckt mich Zverev schon irgendwie positiv. Überhaupt, also eins kann man Alexander Zverev, glaube ich, in seiner ganzen Karriere nicht vorwerfen, dass er nicht versucht, an seinen Baustellen zu arbeiten. Also ich finde, er ist einer von den Spielern, die wirklich immer gezeigt haben, dass sie die Arbeit reinpacken, sowohl spielerisch als auch neuerdings auch mental, weil ich finde, also und damit meine ich jetzt alles, nicht nur die Einstellung auf dem Platz, sondern auch seine eigene Art, glaube ich, mit Dingen umzugehen. Ich habe auch das Gefühl, dass er mit Niederlagen und auch mit Kritik an ihm deutlich besser umgeht. Zumindest wirkt es nach außen so, wie das innerlich aussieht. Das können wir nie beurteilen. Aber ich finde, er hat da, glaube ich, auch einen Weg gefunden, das Ganze zumindest ein bisschen lockerer einzuordnen, weil ich fand ihn auch immer sehr hart gegenüber sich selber. Er hat schon ein hohes Anspruchsdenken, was ja auch richtig ist. Aber ob der das dann immer so gut tut in dem Moment, I don't know. Aber grundsätzlich muss man ihm das schon bescheinigen, dass er wirklich immer versucht, sich zu verbessern. Und es zeugt auch von seinem enormen Potenzial, dass er es kann.
Ja, ja.
Ne? Weil ich meine, irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Ne? Du kannst nicht über das, was du leisten kannst, dich hinaus verbessern. Du kannst viel rausholen, aber irgendwo ist eine Grenze erreicht und dann wird immer einer kommen, der noch mal besser ist. Ist natürlich bei einem Zverev schon eine schwere Leistung, aber wir sehen es ja an einem Sinner und an einem Alcaraz. Ja. So, und da das muss man auf jeden Fall anrechnen. Ne? Und das sehe ich zum Beispiel bei manchen anderen nicht so. Oder frage ich mich, ob da die Entwicklung so auch so läuft. Ich weiß es nicht, aber
also ich würde jetzt mal hingehen und keinem in den Top, suchst dir aus, 20, 30, 50, 100, wie auch immer, unterstellen, dass derjenige, und bei den Damen übrigens genauso diejenige, nicht an sich arbeitet. Ja, selbst, wir haben es in der Vergangenheit mal ein bisschen irgendwann mal ausführlicher betrachtet, selbst ein über die Jahre eigentlich nur launisch, lustig bis zur Selbstaufgabe und wiederum brillant auftretender Alexander Bublik hat über die letzten 2 Jahre an sich gearbeitet und ist deswegen dort, wo er ist. Also jeder, ja, ein Kaspar Ruud, glaubt mal nicht, dass das nicht Arbeitstiere sind, aber sie kommen irgendwann genau an das, was du gerade beschrieben hast, eben an das Maximum-Level ran, was sie spielen können. Und dann gibt es sicherlich im Tennis einzelne Tage, wo du mal über dich hinaus wachsen kannst. Aber so dieses, über dieses ja, Maximum-Level oder besser gesagt über dieses Level, was so dein Talent, dein Fleiß, deine Disziplin, ja, in sich vereint, da ist dann irgendwann eine natürliche Grenze und die ist eben bei einem Sinner, bei einem Alcaraz höher scheinbar, ne, nicht nur scheinbar, man sieht es an den Punkten, als bei einem Zverev, die war bei einem Federer, Nadal und Djokovic höher als bei einem Murray und einem Wawrinka. Ja? Und deswegen sehe ich, genau, wie du sagst, also ich sehe, oder es gilt den Hut zu ziehen vor dem, was Alexander Zverev leistet. Und ich glaube auch, dass zwischen ihm und der nachfolgenden Kombo da auch nochmal im Moment ein kleines Gap ist, was mögliche und abzurufende Leistung angeht. Denn er performt ja, Zverev. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er eine schlechte Saison spielt, überhaupt nicht. Aber dafür reicht es halt nicht. Und einer, bei dem man immer, um vielleicht so den Bogen zu kriegen, bei dem man immer wieder gesagt hat, aber der kann den Sinner auch schlagen, weil der ist ja der Goat, ist Djokovic. Aber diese, was soll ich jetzt sagen, Hoffnung, ja, wobei man wird ja milde, ja. Ich bin ja der größte Zverev von Djokovic-Kritiker überhaupt, aber bei beiden werd ich so milde, dass ich manchmal denke, so krass, ich würde es ihnen gönnen.
Stone, also alleine für den Entertainment-Faktor, dass man irgendwie da sitzt und denkt, damit auch mal was passiert. Ne? Ja, gut. Bei Zverev ist das irgendwie so, ich weiß es nicht. Da habe ich irgendwie noch Hoffnung und wünsche ihm, dass er da auch noch die Kurve kriegt. Ich glaube, für ihn selber auch, weil ich es nach wie vor irgendwie schräg fände, wenn er seine Karriere ohne Grand Slam beendet. Da irgendwie passt es für mich geistig nicht so ganz zusammen. Auch wenn man sich natürlich damit anfreunden muss, dass das passieren kann. Ja, und ich meine, bei Djokovic finde ich das eigentlich viel schlimmer. Oder was heißt schlimmer?
Jetzt.
Na, du verstehst,
Ja.
ich muss richtig ansetzen. Ich finde es so erschreckend, weil Djokovic war so dieser Überspieler und auf einmal ist er gefühlt zu so einer Randnotiz geworden. Ne? Klar, er war jetzt auch 2 Monate raus, dann spielt er jetzt einmal, verliert, was völlig normal ist, was einem passieren kann. Klar, einem Djokovic ist es vielleicht seltener passiert als anderen, aber das würde ich jetzt grundsätzlich noch nicht mal als das Problem sehen. Aber das, und darüber kam ich darauf, drüber nachzudenken, dass der irgendwie so sang- und klanglos für mich so ein bisschen aus dieser Tenniswelt rausgefallen ist.
Oder
Und
gerade rausfällt.
oder
Er findet ja
geradeaus
noch statt,
fällt.
ja.
Ja, genau, er spielt ja noch, aber bei Djokovic habe ich immer gedacht, dass der irgendwann einfach nur entscheidet, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt reicht es auch, aber auf so einem High Level rausgeht. Und auf einmal ist das so pff, gefühlt weg. Und das fand ich so, so spannend, als mir das irgendwie so in den Kopf schoss, dass ich dachte, boah, irgendwie findet der ist noch da, aber der ist nicht mehr da. Verstehst du?
Ja, also aus Gründen. Ja, also es ist ja nicht so, dass es ihm an Motivation fehlen würde, weil sonst, wenn er nicht motiviert wäre, würde er sich das nicht mehr in Anführungsstrichen antun, dann würde er einfach nicht mehr spielen. Sondern auch bei ihm ist halt der Punkt überschritten, wo das Alter leider Gottes dir einen Strich durch die Rechnung im Hinblick auf deine Ambitionen macht. Auch wenn er mit Sicherheit im Vergleich jetzt zu Federer und insbesondere zu Nadal derjenige war, der am besten mit seinen körperlichen Leiden da durchgekommen ist und vielleicht ja sowieso der am fittesten und austrainierteste und oder perfekt austrainierteste für diesen Tennissportspieler war. Jetzt ist halt ständig was oder es nimmt zu und das reißt sich natürlich in der Performance nach unten. Ich glaube, dass das schwierig ist. In der Vergangenheit hätte man immer gesagt, naja, gut, nein, der muss nur in ein Turnier reinkommen und so ein Grand Slam ist auf 2 Wochen, da kann er die ersten Runden nehmen, um sich einzugrooven. Und Best of 5 schützt ihn. Huh, da wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher wie noch vielleicht vor 2 Jahren. Ne? dass so ein Djokovic durch die ersten 3, 4 Runden da durchgrußt in Paris und deswegen dann die Spielpraxis bekommt, um dann am Ende in einem Finale zu stehen und Sinner zu schlagen. Also da habe ich schwerste Bedenken. Ich sehe es nicht im Moment,
Ja.
aber ich würde mich gerne überraschen lassen in jedweder Form. Also wenn Sinner am Ende das Ding gewinnt in Paris, absolut verdient und klar und vorhersagbar. Wenn es Zverev gewinnt, boah, ja, ey, komm, sei es ihm gegönnt und richtig gut und irgendwo dann auch verdient. Und wenn es Djokovic ist, selbst dann muss man sagen, ha, da ziehen wir doch jetzt alle den Hut vor. Beim Djoka ist es halt wie im Grunde genommen nehmen die beiden anderen Großen, ja. Hätte Nadal nach seinem letzten French Open-Sieg gesagt, das war's, ja, Hail to the King, ja, und trotzdem ist er ein großer und trotzdem hat er einen großen Abgang bekommen, ja. Musste sich Federer von Hurkacz 6-0 in seinem Wohnzimmer in Wimbledon abfiedeln lassen? Nein, das musstet ihr doch nicht antun als Federer, verdammte Hacke. Da gab es bessere Zeitpunkte. Und meine Güte, nach dem Olympiasieg von Djokovic gegen Alcaraz. Welchen Krönendarren, ja, in einer goldenen Sänfte herauszutragenden Moment und auf einem Boot über die Seine gleitenden Djokovic mit einer Krone auf Hetzen gegeben als zu diesem Zeitpunkt. Ja, das ist immer das, wie wir es vom Außen sehen. Und trotzdem sind die halt innen drin Sportler und immer mehr und komm, eins geht noch. Ich wage gar nicht sozusagen mir das anzumaßen, da überhaupt nur im geringsten reinfühlen zu können. was so ein Sportler, nachdem er bei Djokovic sind es dann jetzt, ja, kannst gut sagen, lass den mit 5 Jahren angefangen. Also es hat, mit, was der in 35 Jahren Tennis, ja, was sich da in deinem Kopf alles so abspielt.
Ja, klar. Natürlich ist das immer, man guckt von dem Punkt drauf, wo es schon passiert ist. Und auch, glaube ich, Novak Djokovic hat sich das anders vorgestellt, anders gewünscht. Und man weiß es natürlich auch nie, wie sich das entwickelt, wie andere sich entwickeln. Und klar, es gibt so ein paar Leute, die schaffen den Absprung. Zum Beispiel eine Flavia Pennetta hat das ja gemacht. Die hat den US Open-Titel gewonnen und dann gesagt, so Freunde, das war's jetzt. Und das hat sie auch gemacht.
Ja.
Und ich meine, da ist ja wirklich on a high note rausgegangen. Ich glaube, weil sie aber auch wusste, besser wird's nicht mehr.
Ja,
ich meine, ich habe Flavia Pennetta geliebt, ihr zuzugucken. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich fand sie auch immer als Typ total schön. Und das ist so meine Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, Tennis zu gucken. Beziehungsweise, da hatte ich das schon. Aber sie ist halt auch eine von den Personen, die ich dann früh mitbekommen habe. Und natürlich kannst du das nicht steuern, gar nicht. Ne? Und ich will da auch irgendwie Djokovic überhaupt nicht zu nahe treten oder sagen, oh, ich bin jetzt enttäuscht von ihm, weil das so ist. Ich fand es nur so spannend, glaube ich, wie schwer es mir fällt, einfach mir bei ihm vorzustellen, dass auch er schlagbar ist. Ich finde, und dass auch bei ihm irgendwann die Leistung abfallen wird und dass auch ihn irgendwann jemand überholt, weil eben dann zwei Dinge zusammenkommen, ne? Dass er dann halt auch einfach älter wird und irgendwann läuft es dann auch nicht mehr so. Und weil sich wahrscheinlich auch irgendwann die Prioritäten verschieben. Ich meine, der Mann ist so alt wie ich oder ich so alt wie er. Und ich verstehe auch, dass dann irgendwann der Fokus von diesem sich immer drehen und die Tenniswelt ist nun mal sehr anstrengend. Du bist ständig ob Jürg, dass du da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf hast, gerade wenn du auch Kinder hast. Nur es ist irgendwie so erschreckend, es zu sehen. Ich finde, das ist anders als bei einem Federer oder bei einem Nadal. Ich finde, bei Nadal hast du irgendwie diesen Struggle immer mal gesehen. Ich finde, er war so ein Typ, der immer mal wieder kämpfen musste. Da bist du das gewöhnt und bei Federer ist das dann, weiß ich nicht, vielleicht auch zu weit weg. Da hat sich das aber irgendwie anders ausgeschlichen. Aber bei dem Djokovic, es ist halt so ein Extrem auf einmal, ne?
Aber Frage, sind wir an der Stelle in Anführungsstrichen zu hart mit Djokovic und lassen auf der anderen Seite Stan Wawrinka gewähren? Weil, du könntest auch sagen, bei Stan Wawrinka ziehen wir ständig den Hut und sagen, ach, guck mal, das ist wahre Liebe zum Sport. Dass der, jetzt hat er gesagt, er hört jetzt dann auf, aber die letzten 3-4 Jahre war das so, boah, guck mal, ey, und dann spielt er da sogar beim Challenger mit. Ist das nicht toll? Ist das nicht wahre Liebe zum Sport? Da kam, also habe ich zumindest nie, Fragezeichen, aber ich habe mir es zumindest nicht bewusst, dass ich irgendwo gelesen und gehört hätte, na, der hat den Absprung aber auch verpasst.
Ja, könnte man natürlich sagen, aber ich finde, zwischen einer Karriere von einem Wawrinka und einer Karriere von einem Djokovic ist nochmal ein Unterschied.
Absolut,
vielleicht liegt es auch daran,
ja,
dass Djokovic halt so dieser Überspieler war. Ich meine, wie lange haben wir geglaubt, dass an dem keiner vorbeikommt? Also auch historisch nicht. Mhm. Und klar, auch jetzt ist er Stand aller Statistiken der beste Spieler, den es jemals gab. Rein von allem, was da so ist. Aber wie gesagt, jetzt kommt da so ein Sinner um die Ecke und bei einem Sinner kann ich mir das absolut vorstellen, dass der diese Statistiken pulverisieren wird, wenn der so weitermacht und da nicht irgendwie was anderes nachkommt. Klar, wir argumentieren jetzt hier auf einem extremen Niveau, ne? Also weil wir einfach gar nicht wissen, wie es weitergeht. Kann ja auch sein, weißt du, nächste Woche läuft er gegen eine Wand und dann war es das oder was, ne? Um Gottes Willen, will ich niemandem wünschen, aber du weißt ja nie, was passiert.
Nein, du kannst es nicht.
Aber wenn du dir überlegst, der Typ ist 24, hat jetzt schon 4 Grand Slams. Ich glaube, Djokovic war 28 als er 26, als er seinen ersten gewonnen hat. Und dann war auf jeden Fall eine lange Pause drin. Der hat halt gebraucht, der ist halt später angerollt, hat dann aber das Feld von hinten richtig aufgeholt. Ich frage mich halt gerade, wo will das hin mit Sinner?
Sorry, und auch wenn er gerade verletzt ist und wir wissen nicht, wie es weitergeht mit Alcaraz, der ist nämlich noch mal jünger, ja, hat schon sechs.
Auch vier? Oder
sechs, nein. Der
hat sechs sogar schon, sechs stimmt.
Unter seinem Belt, unter seinem Gürtel.
Stimmt.
Und ist der Jüngste, ja, der ever diesen Karriere-Grand Slam da eingeheimst hat. Und. Nur was wir aus der Vergangenheit auch wissen, dass Extrapolieren im Tennis nicht immer funktioniert. Also nach dem Motto, Jahre auf der Profitour, Titel dividiert durch Jahre, multipliziert, kommst du bei 38 Grand Slam-Titeln für Alcaraz raus. Du weißt es nicht. Dito für Sinner. Bei beiden gilt, ja, rein von dem, wie sie sich präsentieren, was sie spielerisch drauf haben, wäre das möglich. Aber wir wissen es nicht. Siehe Alcaraz, jetzt Handgelenksverletzung. In der Vergangenheit hat man gesagt, ja, der ist aber auch von der Persönlichkeit so, ob der das wirklich will und woran kann er sich jetzt noch motivieren? Alter, du weißt es nicht. Und plötzlich wird dann Mentalitätsmonster, was es sowieso ist, drauf. Und er sagt, ich möchte der Spieler werden, der mit 43 noch einen Grand Slam gewinnt. Keine Ahnung. Bei Sinner genauso. Ja? Es kann in die und die Richtung. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen und was wir sehen, ist, dass wir zwei absolut dominierende und über dem Rest des Feldes stehende Spieler haben, wo wir inzwischen eben halt auch in der Situation sind, dass sie sagen müssen, da kommt dann eben auch im Vollbesitz seiner Kräfte auch ein Djokovic nicht mehr ran. Ja. Und deswegen, wir werden sehen, Djokovic hat jetzt dementiert, wird wohl nicht in Genf nochmal antreten, wo er letztes Jahr nochmal gespielt hat und auch gewonnen hat, um sich Spielpraxis zu suchen, sondern sieht aus, als würde er direkt nach Paris gehen. Das werden wir dann sehen, was da passiert. Mit dem Ergebnis von gestern ist aber auch damit jetzt endgültig zementiert, dass Zverev an 2 gesetzt sein wird in Paris. Also Sinner an 1, Zverev an 2 und es damit, also wenn überhaupt nach dem Turnierverlauf, es frühestens im Finale zum Aufeinandertreffen von Zverev und Sinner kommen kann. Das alles ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. In 2 Wochen geht Roland Garros los. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann schaut doch mal auf Instagram oder wir sind auch noch auf X vorbei und macht bei unserem lustigen Tippspiel mit, das für viele immer gar nicht lustig ist, weil das so wahnsinnig ernst ist und so wahnsinnig schwierig. Aber es ist wirklich eins der tollsten Tippspiele überhaupt. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal rauf auf Instagram unter Tennisproleten und meldet euch an. Das Ganze kostet nichts, bringt dafür viel Spaß und ja, also an der Stelle zu gewinnen gibt es kein Geld.
Nee, das nicht, aber Ruhm und Ehre. Stolz und den Titel dieses Spiel gewonnen zu haben, ich finde, das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja. Wobei, wir müssen uns ja mal gucken, kann ja auch sein, dass dann auch ein paar das Tippspiel verweigern, weil es steht ja jetzt im Raum, dass vielleicht die French Open gar nicht voll ausgelastet sind mit Topspielern.
So ist es, ich habe dir das Stichwort ja schon gegeben, bei uns gibt es kein Geld.
Ja, bei dem French Open, Roland Garros gibt es schon Geld, aber nicht genug.
Ja, denn
Wenn man bestimmte Leute fragt.
Eine gewisse Phalanx aus Spielerinnen und Spielern hat sich zumindest mal kommunikativ so zusammengeschlossen und vereint, dass sie übrigens nicht nur von Roland Garros, sondern von den Grand Slams grundsätzlich fordern, dass sie gern ein größeres Stück vom Kuchen hätten, sprich mehr Kohle. Und wenn ich sage eine größere Anzahl an Spielerinnen und Spielern, dann da runter eben auch an Jannik Sinner beispielsweise, an Arina Sabalenka. Also das ist jetzt hier nicht ein Aufstand der in Anführungsstrichen kleinen, sondern eine konzertierte Aktion über alle Weltranglistenplätze hinweg. Die Forderung lautet schlichtweg, ja, wir haben zwar gesehen, dass die Preisgelder in den vergangenen Jahren gestiegen sind, aber wir kriegen nach wie vor bei den Grand-Slam-Turnieren prozentual viel, viel weniger vom Umsatz ab an Preisgeldern, als wir das, und diesmal ist das anders, in der Vergangenheit haben sie immer zu anderen Sportarten argumentiert, jetzt argumentieren sie, als wir das beispielsweise bei den Masters-Turnieren bekommen. Also es ist ein Blaming innerhalb der Tennisbranche, also innerhalb der Tennisunternehmungen, wenn man so ein Tennisturnier einfach mal als Firma sieht, die Umsätze erwirtschaftet, dann gehen die Spieler eben hin und sagen, pass mal auf, bei so einem Masters in Rom, die machen so und so viel Umsatz, prozentual beträgt das Preisgeld davon x Prozent, aber ihr bösen Grand Slams, ihr macht ja A, viel mehr Umsatz und von diesem viel mehr Umsatz kriegen wir prozentual auch noch weniger, das muss sich ändern. So zumindest die Forderung, bis hin zu so einer verklausulierten, wir müssen uns mal überlegen, ob wir da dann überhaupt antreten. Henrike, wird das geschehen?
Also wird das geschehen? Ich sag mal so, momentan fällt es mir schwer, das zu sehen, dass wirklich Spielerinnen und Spieler das tun, weil ich weiß nicht, ob du genug Spielerinnen und Spieler bekommst, die das kollektiv machen, damit es einen Effekt haben wird. Es ist einfach so, dass so eine Drohung natürlich nur dann spannend wird, wenn sie genug Wucht entwickelt. Ja. Weil wenn dann so eine Sabalenka beschließt, ich komme nicht, oder auf Herrenseite ein, zwei Spieler, aber noch genug andere da sind, dann sagt sich so ein Grand Slam, ja gut, schade, aber es ist ja noch genug Raum. Ich glaube, damit das funktioniert, müsste wirklich auf beiden Seiten mindestens mal die Top 20 sagen, ich komme nicht. Oder zumindest die Top 10 sagen, ich komme nicht.
Die Reihen müssten geschlossen sein, absolut.
Genau, das müsste sehr geschlossen sein, damit das funktionieren kann. Ich finde es dennoch spannend, dass sie es androhen und so offen androhen. Ja, ich meine verklausuliert, aber ich glaube, jeder hat verstanden, was gesagt wurde. Und ich finde es auch interessant, dass da gerade auch unter den Top-Leuten doch relative, zumindest verbale Einigkeit herrscht, dass da niemand hingeht und sagt, das ist absoluter Kokolores. Das finde ich schon spannend, also dass da doch, glaube ich, so eine Einigkeit herrscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen. Versteht mich nicht falsch.
Die Forderung als solche kannst du verstehen?
Ich kann es schon bis zu einem gewissen Grad verstehen, weil die verdienen sehr, sehr viel Geld. Versteh mich nicht falsch. Ne? Ein Grand Slam ist im Tennis die absolute Cash-Cow für jeden Spieler und für jede Spielerin und gerade für die, die weiter unten sind. Absolut. Ja. Aber wenn man sich dann mal den Vergleich anschaut, ich habe eine Statistik gesehen, die finde ich jetzt gerade leider nicht mehr, deswegen, ich kann sie auch nicht überprüfen. Aber wenn man mal schaut, weil du ja von Prozenten sprachst, wie groß der prozentuale Anteil ist, den die Tennisspieler und Spieler an diesen Gesamteinnahmen bekommen, im Vergleich zu anderen Sportarten fällt das schon extrem ab. Weil in anderen Sportarten kriegen dann die Spielerinnen und Spieler, die Mannschaften, wer auch immer da gerade dran ist, ohne die es ja auch nicht geht, fast bis zu 50%. Und im Tennis sind es 15. Da ist einfach eine Riesendistanz. Ob das jetzt zu diesen 50% kommen muss, weiß ich nicht. Da müsste man wirklich mal einsteigen in das Thema und auch schauen, was da auch auf Turnierseite dranhängt. Aber ich habe schon durchaus auch das Gefühl, klar, die Preisgelder steigen jedes Jahr an. Entschuldigung, ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man sich sagt oder dass man sich fragt, wenn da wirklich so viel Geld mitgemacht wird, warum kriegen wir diejenigen, die ja das Produkt sind, das ihr verkauft, davon dann so wenig? Man muss es mal aufbröseln, ne? Und sicherlich muss man auch bis zu einem gewissen Punkt die Kirche im Dorf lassen. Aber ich kann die Abneigung, die Spieler dabei empfinden, wenn sie das lesen. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass in der Tenniswelt zwischen Turnieren und Spielerorganisationen und den Einzelakteuren nicht unbedingt die größte Offenheit darüber herrscht, wer was wie kriegt und welche Kosten und Aufwände wo liegen. Sonst würden wir diese Diskussion nicht seit Jahrzehnten, seitdem ich Tennis verfolge, gibt es die Diskussion um, ist das Geld fair verteilt und ist es genug, würden wir nicht führen. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass wenn man das sieht und den Vergleich halt zu anderen hat und Sportler werden mit anderen Sportlern reden, dass man dann denkt, Moment mal, das kann es ja jetzt nicht sein.
Ja, da geb ich dir recht. Also ich denke, es gibt auch ein, zwei Gründe oder was heißt Gründe dagegen, aber wo man es auch kritisch sehen kann. Aber nochmal zurück zu den sozusagen Prozentanteilen und zur reinen wirtschaftlichen Veranstaltung. Wenn man es nur von der Warte aus betrachtet, haben die Spielerinnen und Spieler auch einen Punkt. Denn die Grand Slam-Turniere haben in den letzten Jahren ihre Einnahmen und damit also den Kuchen, den es zu verteilen gibt, wirklich signifikant vergrößert. Ja, also Umsatzwachstum, wenn man es jetzt als Firma sieht, ja, jede dieser vier Turniere, Umsatzwachstum irre. Ich hatte vorhin mal nachgeguckt, nur am Beispiel Roland Garros, hat beispielsweise seinen Umsatz ja in 2025 um 14% gesteigert. Ja. Das Preisgeld stieg jedoch nur um 5,4%. Dadurch sinkt natürlich auch der Spieleranteil am Umsatz. Also die Spieler kriegen ein kleineres Stück vom Kuchen. Jetzt könnte man wieder in absoluten Zahlen hingehen und sagen, ja, aber die kriegen doch genug. Nur sorry, wenn wir das als Wirtschaftsunternehmen sehen, ja, dann ist auch der einzelne Spieler, der daran teilnimmt, ein Wirtschaftsunternehmen. Und der muss natürlich eigentlich alle seine Kosten da drumherum tragen. Ja, es ist ja nicht so, dass für die Zeit der French Open Roland Garros jetzt hingeht und irgendwie die Reisen bezahlt und den Trainer bezahlt, ja, sondern aus diesem Geld muss ja der Tennisprofi seine kleine Unternehmung wiederum zahlen, bezahlen. Und er ist letzten Endes das Produkt und er trägt dazu bei und die kriegen prozentual weniger. Das heißt, sie haben zwar absolut mehr bekommen, aber ihr Anteil am Kuchen sinkt deutlich. Insofern kann ich das schon verstehen. Es gibt ja auch immer noch das Argument, dass man insbesondere die niedrigeren Ranglistenplätze damit irgendwie unterstützen muss. Das zählt aber gar nicht so sehr in dieser Diskussion, denn ich glaube, da haben die Grand Slams in den letzten Jahren grundsätzlich einen guten Job gemacht.
Wollte ich gerade sagen. Dass du als
Erstrundenverlierer ordentlich entlohnt wirst. Ich glaube, das liegt bei den French Open irgendwie so um die 70.000, 80.000 Euro, die du kriegst, wenn du dich fürs Hauptfeld qualifizierst und selbst eben in der ersten Runde verlierst, dann hast du schon ordentlich einen Batzen Geld. Ja. Aber also ich bin da bei dir, die Forderung als solche ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Ja. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, naja, wenn du Roland Garros an dem Beispiel jetzt als Unternehmung siehst, das ist ja dann auch ein bisschen mehr als jetzt nur das Tennisturnier, sondern du gehst ja selber wiederum auch ein hohes unternehmerisches Risiko ein. Ja? Du musst die Anlage, also sozusagen deine Fabrik, weiterentwickeln, modernisieren, investierst da rein, hast gestiegene Kosten. Also es geht auch ein unternehmerisches Risiko mit so einem Turnier einher. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das müssen die Spieler ja nicht tragen. Aber die Spieler wiederum haben auch ein unternehmerisches Risiko, indem sie sagen, ich investiere in meine Karriere, ich nehme jetzt ein Physio mit auf Tour, dann erhöhe ich meinen Fixkostenblock, den ich habe. Darum muss ich mich auch kümmern.
Ja. Ja, das ist halt schwierig und das ist ja der Punkt, den ich meinte mit, es wäre natürlich das Fairste, glaube ich, oder der Idealzustand wäre ja zu sagen, die Grand Slams, die Touren, die ITF und die Spieler setzen sich zusammen und gucken mal drauf, wie viel kriegen wir denn rein, wer hat welche Ausgaben und wie verteilen wir das denn ideal? Weil ich weiß nicht, ob 50-50 wirklich fair wäre. Ja. Ohne Zahlen möchte ich dazu auch nichts sagen. Ne? weil ich bin Freund davon, mir erstmal die Daten anzuschauen und dann zu überlegen und auch was damit mit reinhängt. Ne? Aber so dann direkt jetzt pauschal zu sagen, okay, wir kriegen nur 15%, andere kriegen die Hälfte, ich will auch die Hälfte, das ist mir auch zu platt.
Ja.
So. Aber man sollte sich das fairerweise wirklich mal angucken, weil, und das ist halt so eine Frage, die ich mir manchmal stelle, natürlich haben diese Turniere ein unternehmerisches Risiko, wobei ich sagen würde, dass das bei den Grand Slams verhältnismäßig klein ist, weil die einfach so gesetzt sind und inzwischen auch eine Macht haben und ein eigener Wirtschaftsfaktor in den Städten sind, in denen sie nun mal sind. Und auch so ein Prestigeprojekt, dass dort, dass ich glaube, das gar nicht so das große Problem ist. Aber natürlich müssen die auch Investments vornehmen, die müssen die Anlage sauber halten, das wollen und ordentlich, das wollen die Spielerinnen und Spieler ja auch. Da wird ja auch jedes Mal drüber gesprochen. Man muss sich für die Fans was ausdenken, man muss gucken, dass man gegen andere Sportarten und überhaupt gegen die immer größere Fülle an anderen Events und Dingen, die es gibt, irgendwie ankommt. Nur da ist für mich halt die Frage, was kostet das wirklich? Denn ich habe auch oft das Gefühl, dass Grand Slams in Teilen auch viel in Dinge investieren, wo ich mich jetzt frage, muss das wirklich sein? Ist das ein Investment, den man gehen muss?
Ja.
Und vor allen Dingen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, viele von den Grand Slams sind ja auch mit ihren Nationalverbänden verbunden oder alle, was aber eben auch daran liegt, dass die Grand Slams ja technisch betrachtet ITF-Events sind. Und ganz ehrlich, wie viel da wegfließt an Stellen, weil das ist dann auch mal interessant zu betrachten. Also wird quasi das Revenue, was erspielt wird von der Gemeinschaft der Tennisspielerinnen und Spieler aller Nationen, sage ich jetzt mal, die daran teilnehmen,
Fließt in
auch wirklich
einen
dann an
Verband ein? Nee.
alle Nationen distribuiert
Nee,
oder
wird das
fließt das
nicht.
in, wird es nicht. Und
Nee.
das ist halt der Punkt, weil wir wissen, dass traditionell die Verbände, die große Turniere haben, sei es eben die Grand Slams oder die Masters-Turniere, tendenziell die sind, die auch am meisten Geld haben, ihre Spieler zu entwickeln oder eben wie im Falle von China oder Saudi-Arabien in Nationen sitzen, die einfach in sowas mal Geld reinpulvern, weil sie einen politischen Effekt daraus ziehen wollen.
Also
Aber
auch.
wenn du mal die Masse der Spieler betrachtest, die meisten haben von dem Invest, der durch so Grand Slams getätigt wird, abgesehen vom Preisgeld, relativ wenig.
Ja, also wenn du französischer Jugendspieler bist, dann hast du was davon, weil ein signifikanter Prozentsatz der Einnahmen aus Roland Garros in den französischen Tennisbund und dort in die Talentförderung reinfließt. Selbiges bei den US Open, wo es eben in die USTA, in die amerikanischen Tennisverband und dort auch wiederum in die Nachwuchsförderung reingeht. Aber davon hat natürlich die polnische Weltranglisten-Dritte nichts, ja, und auch nicht der spanische Weltranglisten-Zweite. Ne? Aber das stimmt schon. Ich glaube, wie du es eingeordnet hast, die Forderung als solche ist verständlich, gibt sicherlich sehr, sehr gute Gründe, die dafür sprechen, aus unternehmerischer Sicht, aus einzelunternehmerischer Sicht. Dennoch bleibt es dabei, das schärfste Schwert, das sie haben oder das sie haben könnten, ja, wäre der Boykott. Und das glaube ich, da glaube ich heutzutage nicht dran, weil ich habe es gerade gesagt, das sind alles Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Dass wirklich 20 in Anführungsstrichen Firmen geschlossen hingehen und sagen, wir treten da nicht an und nicht eine ausschert und sagt, du, pass mal auf, ich trete da an, wenn ich das Turnier gewinne, bin ich wieder Weltranglisten-Erste, dann kriege ich aus meinem Sponsorenvertrag mit der Firma XY, habe ich einen Passus drin als Erste, ja, in der Weltrangliste kriege ich mehr Kohle und. Ja. Also da reden wir noch gar nicht hier von der Nummer 70 in der Welt, die sowieso bitter auf die 70.000 € Erstrundenprämie angewiesen sind, sondern wirklich über Einzelunternehmerinnen. Und das kann mir, Das kann mir keiner sagen, dass diese Spielerinnen und Spieler alle so altruistisch sind, dass sie sagen, nee, also das mache ich nicht, weil es geht ja um was Größeres und ich verzichte auf das Geld. Also die gucken schon auch, denn sonst müssten sie nicht zum, wie hieß es hier, Kings Slam Cup nach Saudi-Arabien fahren, wo du mal kurz 6 Millionen Dollar mitnimmst für zwei Showmatches. Könntest du doch sagen, hey, ich habe so viel Geld, ich gehe jetzt lieber, keine Ahnung, nach Ibiza und im Club tanzen oder mach mal was mit meiner Familie. Stattdessen mache ich noch eine Stippvisite nach Saudi-Arabien, nimm die easy zu verdienende Kohle mit. Ja, also überhaupt kein Neid, sei ihnen allen gegönnt. Ich sage nur, mit der Solidarität hört es, glaube ich, da auf, wo es an den eigenen Geldbeutel geht. Und um wieder zum Sportlichen zurückzukommen, auch wo es um die Chance geht, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen und überhaupt den Pokal in der Hand zu haben oder Nummer 1 zu sein oder zu werden.
Ja, da komme ich wieder auf den Punkt und damit können wir es vielleicht auch abschließen, weil man soll sich ja nicht wiederholen, dass da, glaube ich, man halt die Zahlmodalitäten generell mal anschauen müsste und gucken sollte, wer kriegt was und wie. Und klar, da sind die Top-Leute bestimmt nicht ganz schlecht aufgestellt. Allerdings kann man sich natürlich auch fragen, naja, wenn die Tour genug abwirft, ist dann das Interesse an diesen Sonderturnieren noch wirklich groß? I don't know. Aber ich finde grundsätzlich, dass es ein Thema ist, das man sich mal anschauen muss und was ich finde im Tennis eine extrem große Blackbox ist, einfach wer nimmt was wie ein und wo geht das Geld hin? Da sind andere Sportarten sicherlich weiter als Tennis.
Absolut. Henrike, das ist ganz schön langweilig Tennis. Das ist so. Dafür, dass Tennis langweilig ist, hoffen wir, dass wir euch nicht gelangweilt haben über 50 Minuten, sondern ein Potpourri an drei tollen Themen euch mal rübergeworfen haben, die ihr hoffentlich bei schönstem Frühlingswetter auf dem Tennisplatz, auf der Terrasse danach, bei welchem Getränk auch immer, diskutieren könnt und wollt. Und wenn ihr das tut und eure Meinung auch loswerden wollt dazu oder die uns mal schreiben wollt auf Instagram oder auch X oder kontakt@tennisproleten.de, ja, via Mail, dann würden wir uns darüber sehr, sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, gerne auch mal irgendwie so, wie heißt es, abonnieren oder auf Plus drücken oder liken auf Spotify und Apple Podcasts. Das würde uns sehr helfen und sehr freuen und wie gesagt, gerne auch mal bei unserem Tippspiel vorbeigucken. Noch könnt ihr euch anmelden dafür, kostet nichts, macht viel Spaß und den wünschen wir euch jetzt auch am Wochenende und kommende Woche mit Rom und bis zur nächsten Folge. Tschüss.